Ich möchte in meinem Vortrag am Anfang erstmal so auf den Vorlauf des Krieges und auch auf die Motive der türkischen herrschenden Partei der AKP eingehen, werde dann kurz zusammenfassen, wie dieser Krieg bisher verlaufen ist und der Krieg, die Widerstandsaktivitäten, die internationalen Reaktionen. Ich möchte dann noch mehr darauf eingehen, dass wir diesen Charakter des Krieges verstehen. Die Genossin von der Roten Hilfe International hat ja schon ein bisschen was dazu gesagt, aber ich denke, da gibt es gerade, habe ich gemerkt, in der Linken in Deutschland sehr viel Unklarheit. Und darum möchte ich da ein bisschen mehr dann dazu sagen, um dann nochmal die Interessen der verschiedenen beteiligten imperialistischen Mächte aufzuführen und am Schluss dann zu versuchen zu zeigen, was können denn jetzt die Perspektiven für das revolutionäre Projekt Rojava, für die Demokratische Föderation Nord- und Ostsyrien sein. Viele haben ja gesagt, dass dieser Krieg jetzt so möglich wurde. Das war der Verrat von Trump, der Verrat der USA. Dazu muss man natürlich erstmal sagen, die Bewegung in Rojava und die kurdische Bewegung haben nie auf die USA vertraut. Sie haben auf keine imperialistische Macht vertraut. Die Bewegung in Rojava hat sich ja aus der PKK heraus entwickelt, die seit 40 Jahren gegen die NATO in Form der türkischen Armee schon kämpft und keinerlei Grund hat, irgendwelche Illusionen in die USA zu haben. Und US-Präsident Trump hat vor ziemlich genau einem Jahr ja bereits angekündigt, er würde die US-Truppen, rund 1000 Mann, die ja, ich sag mal, unter dem Vorwand des Kampfes gegen den IS in Nordsyrien stationiert sind, nun zurückziehen. Für Trump waren das vor allem innenpolitische Gründe. Er vertritt ja eine stärker isolationistische Politik und wollte einfach hier, ja, ein Wahlversprechen einlösen. Manchmal machen Politiker sowas tatsächlich sogar Trump. Es kam allerdings erstmal nicht zu diesem Rückzug. Allerdings hat die Türkei von Anfang an gleich gesagt, naja, sobald die US-Truppen sich zurückziehen, werden wir vorrücken und den Terrorkorridor zerschlagen. Mit Terrorkorridor ist eben das selbstverwaltete, das Autonomiegebiet gemeint. Dann haben wir feststellen können, dass im Grunde genommen ab Frühsommer die türkischen Kriegsdrohungen immer akuter wurden und der Druck auch auf die USA sozusagen. Und dafür gab es Gründe, und zwar vor allem innenpolitische in der Türkei. In der Türkei gab es ja Kommunalwahlen im März und die Wahl in Istanbul hat Erdogan dann nochmal wiederholen lassen. Im März hatte dort schon der Oppositionskandidat gewonnen, aber die AKP, die Regierungspartei von Erdogan, hoffte bei einer Wiederholungswahl doch noch den Sieg davon zu tragen, was ihr nicht gelungen ist. Und das lag daran, dass eben die HDP, also die Linke, die vor allem von Kurden unterstützte Partei, gesagt hat, wir unterstützen in Istanbul den Kandidaten der Kemalisten. Wir machen das nicht, weil wir irgendwelche Illusionen in die Kemalisten haben, sondern wir machen es, weil wir eben den herrschenden Block aus der AKP und der faschistischen MHP schlagen wollen, um damit dann generell mehr Freiheiten für die demokratischen Kräfte zu erkämpfen. Das Konzept ging auf. Der Kandidat der Opposition gewann in Istanbul und es gab eine vorsichtige Annäherung, kann man sagen, eben der verschiedenen Oppositionskräfte, der kemalistischen, sozialdemokratischen Kräfte einerseits, der HDP, der kurdischen Kräfte andererseits und sogar einiger oppositioneller, härterer Nationalisten. Und das war für Erdogan ein Alarmsignal. Gleichzeitig ist die Türkei ja von der Wirtschaftskrise erschüttert. Die Unzufriedenheit mit ihm nahm weiter zu. Und dann machte Erdogan das, was eigentlich in den letzten 100 Jahren die türkischen Herrschenden immer gemacht haben. Wenn sie merkten, dass sich was gegen sie zusammenbaute, er spielte die kurdische Karte aus. In dem Fall eben, dass er wieder auf Krieg gegen Nordsyrien, gegen Rojava setzte, wohl wissend, dass dann die Kemalisten aufhören, Sozialdemokraten zu sein oder gar nicht mehr aufhören müssen. Auch Sozialdemokraten sind ja für Kriege, wie wir gut genug wissen, dass die dann aber jedenfalls staatsfixiert, wie sie sind, Gewehr bei Fuß stehen und damit dann die Allianz mit der linken und kurdischen Opposition zerbrochen wäre. Genauso ist es ja dann auch gekommen. Ein weiteres Motiv, warum Erdogan so Druck machte für diesen Krieg, ist die Frage der Geflüchteten. Es leben ja mehrere Millionen in der Türkei, mehrere Millionen Syrer, vor allem arabische Sunniten. Und gerade auch vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise wuchs die Unzufriedenheit in der Bevölkerung, der Rassismus, chauvinistische Gefühle. ähnlich, sage ich mal, wie wir es natürlich hier in Deutschland auch haben. Und Erdogan hatte das Gefühl, da muss er jetzt was tun, muss Tatendrang zeigen und kündigte drum eben an, er will in Nordsyrien eine Sicherheitszone, eine 30 Kilometer tiefe und entlang der gesamten Grenze, also über 400 Kilometer lange Sicherheitszone. Er hat gesagt, von da ist eine terroristische Bedrohung, was Schwachsinn ist. Es gab keinen einzigen Angriff der Verteidigungskräfte Nordsyriens auf die Türkei, aber es gab immer wieder umgekehrt Angriffe aus der Türkei auf Nordsyrien. Aber eben in diesem Gebiet, Erdogan sagte, da müssen die Terroristen, damit meint er die kurdischen Einheiten YPG und YPJ, aber eben auch die demokratischen Kräfte Syriens, also diese breitere multiethnische Militärallianz, vertrieben werden. Und dann sollen in diesem Gebiet Millionen Flüchtlinge angesiedelt werden. Erdogan sagt, sie sollen zurückkehren, aber sie kehren nicht zurück. Diese Geflüchteten stammen in ihrer übergroßen Mehrheit zu weit über 90-95% eben nicht aus Nordsyrien. Die stammen aus ganz anderen Regionen. Aber der Plan dahinter ist eben einerseits gegenüber dem chauvinistischen Teil der türkischen Bevölkerung zu zeigen, ich bemühe mich ja, die Flüchtlinge loszuwerden, und andererseits diese Flüchtlinge als Waffe einzusetzen für große angelegte Vertreibungen, ethnische Säuberungen, eine Veränderung der Demografie zu, vor allem zu Ungunsten der Kurdinnen und Kurden, auch der christlichen assyrischen Bevölkerung, die eben gerade im Grenzgebiet zwischen Syrien und der Türkei ihre Hauptsiedlungsgebiete haben. Ja, im Sommer, als ein Angriff unmittelbar schon bevorstand, haben die USA dann noch einmal vermittelt und haben einen sogenannten Sicherheitsmechanismus vereinbart, der vorsah, dass sich die YPG, YPJ, SDF, dass die sich 5 Kilometer von der Grenze zurückziehen, dass dort aber die Kontrolle eben an lokale Militärräte der örtlichen Bevölkerung übergeht. Und in diesem Gebiet sollten türkische Soldaten gemeinsam mit US-Soldaten Patrouillen fahren, auch mit Hubschraubern fliegen, um sich dann auch regelmäßig zu überzeugen, dass dort eben keine YPG, YPJ mehr sind. Im Nachhinein, und die Grenzbefestigungen, die eben aufgebaut wurden zum Schutze, auch gerade auf der Zivilbevölkerung, die sollten abgebaut werden. YPG, YPJ machten das, sie bauten die Grenzbefestigungen ab, sie ließen diese gemeinsamen amerikanisch-türkischen Patrouillen zu, von denen wir heute wissen, dass sie eigentlich im Wesentlichen der Ausspionierung des Gebietes, der Vorbereitung des Angriffs dienten. Und wenn wir vom Verrat der USA reden wollen, dann würde ich es tatsächlich auf diesen Sicherheitsmechanismus beziehen. Strategisch haben die USA keinen Verrat begangen, weil es eben keine Allianz, keine strategische Allianz zwischen imperialistischen Kräften und, ja, ich sag mal, sozialistischen Kräften hier geben kann. Aber es war natürlich, dass dann Trump eben im Oktober per Twitter sagte, ja, wir ziehen uns zurück. Das war natürlich ein Verrat an diesem unmittelbaren Sicherheitsabkommen, das dort ausgehandelt wurde. Das kann man tatsächlich nicht anders nennen. Vorher sozusagen ein Abkommen auszuhandeln, das die eine Seite dazu bringt, ihre Befestigungen an der Grenze abzubauen und dann zu sagen, Pech gehabt, wir schützen euch jetzt nicht weiter vor unserem tollwütigen Bluthund, den wir hier an der Leine haben, von dem Erdogan, den lassen wir jetzt auf euch los. Das war selbstverständlich, ja, Vertragsbruch und Verrat. Am 9. Oktober begann ja dann der Angriff auf Rojava, und zwar vor allem schwerpunktmäßig auf ein ungefähr 120-130 Kilometer langes Gebiet zwischen den Städten Tel Abyad und Serekani. Ich zeige es dir mal kurz auf der Karte. Also das ist ungefähr hier, also hier Girispi ist der kurdische Name von Tel Abyad. Dieser Streifen hier, das sind Gebiete, in denen eben Kurden nicht unbedingt die Mehrheit sind. Das sind vor allem auch arabische Gebiete. Serekani, ich war selber im Jahr 2013 in Serekani, kurz nach der damaligen Befreiung der Stadt von Al-Nusra, Al-Qaida, auch IS. Da waren die Leute alle sehr, sehr froh, weil erst hatten sie diese Truppen dort noch begrüßt, weil sie dachten, die unterstützen sie gegen das syrische Regime, haben dann aber schnell gemerkt, was das für eine Terrorherrschaft war. Und seitdem ist Serekani eigentlich auch, kann man sagen, eine Hochburg der Rojava-Revolution, und eben war auch insofern eine wichtige Stadt, weil es eben auch eine Stadt mit, ja, ich glaube, knapper arabischer Mehrheit war und damit die erste Stadt, in der mehrheitlich Araber waren, die sich eben dieser Revolution dann angeschlossen hat. Also insofern auch eine wichtige symbolische Bedeutung. Die Stadt Tel Abyad wiederum war sehr, sehr lange vom IS besetzt. Und als es gelungen ist, den IS dort wegzujagen, war es so, dass dann doch immer noch auch viele Einwohnerinnen und Einwohner misstrauisch gegenüber auch den Befreiern blieben. Also Tel Abyad war immer ein bisschen unsicherer, auch völlig eingebettet in die Selbstverwaltungsstrukturen. Aber die türkische Führung hat sich ausgerechnet, dass sie dort leichter durchkommen wird, als, ich sag mal, wenn sie Kobani angreifen würden. Also es war insofern kein Zufall, dass sie genau diesen Gebietsstreifen erstmal genommen haben. Aber ihr Ziel war es natürlich auch, hier die Kantone der Selbstverwaltung auseinanderzureißen, indem erstmal in der Mitte ein Brückenkopf freigekämpft wird, von dem aus dann nach und nach Angriffe auf das übrige Gebiet gestartet werden können. Denn der Plan oder die Forderung, wie gesagt, ist 30 Kilometer tief und 400 Kilometer lang hier ein Gebiet zu erobern. Dieses 30 Kilometer tief ist oft die Frage, warum eigentlich? Das wäre ungefähr so auf dieser Höhe. Hier ist es nicht eingezeichnet, aber dort verläuft die M4-Schnellstraße. Das ist die Lebensader hier der Selbstverwaltungskantone. Das ist die Straße, die hier vom Irak aus über Hasaka bis nach Aleppo hinten führt, mit Abzweigungen dann auch bis Damaskus und so. Also das ist eine der ganz zentralen Verkehrsadern. Und insofern, wenn Erdogan immer von 30 Kilometern oder 20 Meilen oder so redet, das hat eine ganz klare Absicht. Er will bis zu dieser Straße eben vorstoßen, um dieses Gebiet zu kontrollieren. Ja, die Angriffe konzentrierten sich, wie gesagt, auf diesen 120-Kilometer-Streifen, aber es gab an der gesamten Frontlänge, an der gesamten Grenze auch Beschuss von ziviler Infrastruktur. Das Ziel war es sicherlich damit einerseits Verteidigungskräfte zu binden und andererseits eben Angst zu erzeugen, die Zivilbevölkerung in die Flucht zu treiben. Auch gerade in dem Gebiet, das dann besetzt wurde, wurde ganz gezielt zivile Infrastruktur bombardiert, also kommunale Großbäckereien, Wasserversorgung, Stromversorgung, Schulen oder dann, wie die Genossin von der Roten Hilfe International auch erzählte, eben die Massaker, die dschihadistischen Söldner der Türkei, die hier die Fußtruppen stellten, die anrichteten, die wurden im Internet gleich weiterverbreitet, die sollten abschrecken. Also die Ermordung einer der Vorsitzenden der syrischen Zukunftspartei, man kann sagen, das ist sozusagen die syrische Schwesterpartei der PED, also die wurde auch gefilmt, wie die Leiche dann noch misshandelt wurde. Das dient natürlich allem dazu, Panik zu erzeugen, die Menschen in die Flucht zu treiben. Und bei all dem erwies sich die fehlende Luftabwehr auf Seiten der Verteidigungskräfte, wie schon bei Afrin, als die ja, strategische Achillesferse, die dann eben auch dazu führte, dass am fünften Tage der Angriffe ein Abkommen geschlossen wurde zwischen der Selbstverwaltung bzw. der demokratischen Kräfte Syriens einerseits und der syrischen Regierung andererseits, dass syrische Regierungstruppen an die Grenze in die Autonomiegebiete vorrücken sollen, um dort eben gemeinsam mit den SDF den Schutz des syrischen Territoriums zu übernehmen. Es ist ganz wichtig zu sagen, dass das ein rein militärisches Abkommen ist bisher. Die Autonomiestrukturen, die Räte, die Kommunen, die Selbstverwaltung sind davon noch in keinster Weise berührt, jedenfalls nicht auf dem Papier. Und bisher ist es auch so, dass die Truppen, die vorrückten, syrische Armeeeinheiten und russische Militärpolizei, auch gar nicht die Kraft, die Stärke haben, um hier jetzt irgendwie gegen die Selbstverwaltungsstrukturen vorzugehen. Nur das kann sich in Zukunft natürlich auch noch deutlich ändern. Da dürfen wir uns gar keine Illusionen hingeben. Am Anfang war es eher so, dass die Truppen, die kamen, sogar zu schwach waren, um sich selbst zu verteidigen. Die kampfkräftigen Einheiten, die syrische Armee nach 8 Jahren Krieg überhaupt noch hat, die sind mehrheitlich im Kampf um Idlib, um die Provinz, die hier ja von Al-Qaida und auch türkischen Truppen noch gehalten wird, während die Truppen, die jetzt hier erstmal nach Rojava geschickt wurden, die hatten auch die ganze Zeit keine Luftunterstützung. Russland, die zwar immer diese ganzen Deals im Hintergrund mit vereinbart haben, schützen ihre syrischen Verbündeten hier nicht, weil Russland es eben auch vermeiden will, wohl hier eine Konfrontation mit der NATO, mit der türkischen NATO-Armee zu haben, mit der, ich werde später noch drauf kommen, ja, Moskau auch selber flirtet. Es gab nach Kriegsbeginn auch innerhalb der EU-Staaten, auch innerhalb der Bundesregierung, Worte des Protestes. Es waren zahnlose Proteste sicherlich, es waren folgenlose Proteste, aber es waren deutlichere Worte des Protestes als beim Angriff auf Afrin, den die Bundesregierung bis heute nicht verurteilt hat. Hier hat die Bundesregierung ganz klar gesagt, das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Gleichzeitig hat die Bundesregierung innerhalb der EU durchgesetzt, dass es kein Waffenembargo gegen die Türkei gibt. Im UN-Sicherheitsrat haben, auch wenn das dem entsprechenden Artikel von Karin Leukefeld in der Jungen Welt nicht zu entnehmen war, die USA und Russland gemeinsam ein Veto eingelegt gegen einen Antrag der europäischen Vertreter des Sicherheitsrates, dass dieser Krieg verurteilt werden sollte. Die deutsche Position bis heute ist die, dass gesagt wird, Hauptsache ist, die Türkei bleibt an unserer Seite, an der Seite des Westens. Hauptsache, die Türkei geht nicht noch mehr Richtung Russland. Hauptsache, wir können weiter unsere Waffen an die Türkei verkaufen. Ich war selber vor 2 Wochen bei der Eröffnung des neuen Zentrums für angewandte Türkei-Studien. Das ist ein Think Tank, ein regierungsnaher Think Tank, kann man sagen, wo auch also Vertreter hier aus der Politik, aus dem Außenministerium und so waren. Und man kann sagen, da war der allgemeine Tenor, was in der Türkei passiert, dass die ganzen Journalisten eingesperrt werden und auch der Angriff hier auf Syrien und so, das finden wir ja alles gar nicht gut, aber entscheidend ist tatsächlich das Strategische. Wir müssen die Türkei an unserer Seite halten, koste es, was es will. Und das erinnert sehr stark tatsächlich an die Worte eines deutschen Ministerpräsidenten im Ersten Weltkrieg, als da deutsche Diplomaten sagten, unsere türkischen Verbündeten schlachten die Armenier ab, können wir da nicht mehr gegen protestieren? Da meinte dieser Mann, Herr Bethmann-Hollweg, nein, wir werden dagegen nicht protestieren. Unser einziges Interesse ist es, die Türkei bis zum Ende des Krieges an der Seite Deutschlands zu halten, egal wie viele Armenier darüber draufgehen. Und heute kann man sagen, egal wie viele Kurden, Assyrer, Esiden und andere darüber draufgehen. Es gab natürlich weltweit Proteste, die waren durchaus wichtig. Auch das hat die Genossin der Roten Hilfe international gesagt, für die Moral vor Ort auch. Allerdings auch, um einen gewissen Druck auf die imperialistischen Mächte, auf die europäischen Regierungen auszuüben. Vor allem auch dann die Bilder von den Gräueltaten, die verbreitet wurden. Ein paar davon sind dann ja auch selbst bei uns in unsere Leitmedien geraten und dadurch wurden auch die imperialistischen Regierungen unter Druck gesetzt. Die Folge war dann, dass die USA zeigen wollten, dass sie jetzt die Sache doch ein bisschen in den Griff kriegen. Am 9. Tag des Krieges, am 17. Oktober, haben nämlich die USA dann, ja, der US-Vizepräsident ist nach Ankara geflogen, traf sich dort mit Erdogan und es wurde ausgehandelt, dass es einen Waffenstillstand geben sollte, aber dafür müssten sich die SDF innerhalb der nächsten 120 Stunden 30 Kilometer von der Grenze zurückziehen und wenn das geschieht, dann würde die Türkei die gewünschte Sicherheitszone kriegen. Also es war ein Abkommen, das im Wesentlichen legitimierte, dass die Türkei hier ja, auf 400 Kilometer Länge und 30 Kilometer Tiefe alles besetzen wollte. Die Angriffe gingen auch nach diesem Abkommen weiter, die Angriffe vor allem auf Serekani, wo eben, ja, man kann sagen, einige hundert Männer und Frauen 12 Tage lang wirklich heldenhaften Widerstand geleistet haben. Wichtig ist auch zu sehen, dass dort eben ganz viele auch Internationalistinnen und Internationalisten dabei waren. Die viele Kommunisten aus der Türkei, ein armenisches Bataillon kämpft dort alle mit und eben gerade für diese Kommunistinnen und Kommunisten aus der Türkei, die auch schon teilweise 1-2 Jahre vorher dort in Serekani ihre Hauptquartiere hatten, dort unter der Bevölkerung gearbeitet hatten und so, für die war es oder ist es in diesem Krieg eben auch einfach klar, dass sie sagen, wir kämpfen hier nicht nur für die Rojava-Revolution, wir kämpfen hier auch für die Freiheit der Türkei, wenn es Erdogan gelingt, seine Kriegspläne in Nordsyrien zum Ziel zu bringen, umzusetzen, dann wird er wahrscheinlich auch in der Türkei auf lange Sicht stabilisiert sein. Wenn es aber gelingt, ihn in Nordsyrien zu schlagen, wenn er mit einer blutigen Nase zurückgeht, dann wird es auch viel einfacher sein, das Erdogan-Regime in der Türkei zu stürzen. Also diese türkischen Internationalistinnen und Internationalisten führen hier einen Kampf, ja, wie die deutschen Interbrigadisten, die im spanischen Bürgerkrieg auch kämpften, weil sie wussten, es wird auch der Kampf, es ist auch gleichzeitig ein Kampf gegen den Hitlerfaschismus in Deutschland, den sie dort in Madrid und anderswo geführt haben. Ja, der Widerstand von Serekani hielt 12 Tage, dann wurde der Rückzug angetreten, weil es nicht mehr möglich war, weiter auch die Zivilbevölkerung zu schützen, weil die Opfer zu groß wurden. Aber dieser 12-tägige Widerstand hatte immerhin dazu geführt, die türkischen Pläne erst einmal so weit zunichte zu machen. Der türkische Plan war ja, ganz schnell dieses Gebiet zu besetzen und dann weiter Kobani anzugreifen. Das ist erstmal nicht aufgegangen, sondern vielmehr musste jetzt, nachdem die USA sozusagen schon probiert haben, sich hier als Makler zu verdingen, ist jetzt Russland dann auf den Plan getreten. In Sochi hat Putin mit Erdogan einen neuen Waffenstillstand geschlossen. Also ich finde es immer witzig, hier schließen immer Leute Kräfte miteinander Waffenstillstände, die eigentlich überhaupt nicht im Krieg miteinander liegen, während die angegriffen werden, gar nicht gefragt werden. Aber so ist halt imperialistische Politik. Und auch da wurde vereinbart, ja, die YPG müssten sich 30 Kilometer von der Grenze zurückziehen. Und es sollte gemeinsame russisch-türkische Patrouillen in 10 Kilometer Tiefe geben. Und das Gebiet, das bisher schon besetzt ist, also zwischen Serekani und Tel Abyad, dieses Gebiet, diese 120 Kilometer, dort sollte der Status quo gehalten werden. Soll heißen, das Gebiet darf die Türkei erst einmal behalten. Die syrische Regierung wurde gezwungen, mehr oder weniger, also von Moskau, dem Ganzen zuzustimmen. Prekär daran ist, damit ist diese Besatzung im Grunde genommen völkerrechtlich legitim. Das sagt keiner so laut, aber wenn die syrische Regierung selber sagt, ja, wir akzeptieren diesen Waffenstillstand, dieses Waffenstillstandsmemorandum, in dem drin steht, dass für das Gebiet der Status quo gewahrt bleibt, die Türkei es erstmal haben darf. Ja, da sieht man auch schon, ich werde später noch drauf kommen, dass das Völkerrecht bei dieser Auseinandersetzung doch ein sehr zweischneidiges Schwert oder auch ein sehr stumpfes Schwert, je nachdem, wie man es nimmt, gerade ist. Die demokratischen Kräfte Syriens hatten erstmal größere Bauchschmerzen zuzustimmen, haben es dann am Schluss doch getan, ja, weil sie auch nicht viel andere Möglichkeiten hatten. Interessant war also erstmal an dem Tag, wo sie dann irgendwann zustimmten, zuerst hat der Oberkommandierende Maslum Abdi noch ein Telefonat mit Trump gemacht. Und Trump meinte, oh, du bist ein guter Junge, bist mein bester Kumpel, die Kurden sind toll. Aber das war eine gewisse Rückversicherung, um zu zeigen, hey, wir setzen jetzt auch nicht völlig einseitig jetzt nur auf ein Pferd. Als dann alle noch sagten, wie ist der blöd, jetzt redet der wieder mit den USA, die ihn gerade hängen gelassen haben. Dann tauchte Maslum Abdi in einer Live-Schaltung des russischen Fernsehens auf, in einer Diskussion mit dem russischen Verteidigungsminister. Und es war einfach ein ganz klares Signal der SDF, dass sie sagten, wir versuchen weiter, unseren dritten Weg zu gehen, werden uns hier auf keine Seite der beiden imperialistischen Lager schlagen, aber sehen natürlich die Realität, dass alle in Syrien aktiv sind und wir drum mit allen diesen Kräften Beziehungen entwickeln müssen, aber versuchen müssen, weiterhin die Widersprüche auszunutzen. Auch nach diesem Abkommen gab es keinen Frieden. Die SDF haben sich zwar tatsächlich auf 30 Kilometer zurückgezogen, aber nun gingen die Angriffe weiter, und zwar an den Rändern dieser Besatzungszone, nämlich hier, das ist die Gegend eben Tel Tamir, wo vor allem christliche Siedlungsgebiete sind. Und auf der anderen Seite hier ein Issa. Dort war vorher übrigens schon ein großes Gefangenencamp für IS-Gefangene bombardiert worden. Dabei sind auch eine ganze Reihe entkommen. Also es ist eine gezielte Strategie, auch hier ISler frei zu bomben, die Türkei anwendet innerhalb dieser syrischen Nationalarmee, die als Fußtruppe der Türkei fungiert, sind viele ehemalige ISler drin, Al-Qaida-Leute, Leute aus dem Umfeld der Grauen Wölfe, die dort in turkmenischen Brigaden kämpfen und andere. Ja, hier gingen also die Angriffe weiter, und zwar bis zu dieser M4-Straße vor. Das war also eigentlich das eigentliche Ziel dieser Angriffe. Und was zum Einsatz kam, sind dann ganz stark auch Drohnen. Also es gab viele Opfer auf Seiten der Verteidigungskräfte, auch zum Teil unter der Zivilbevölkerung, durch diese Killerdrohnen, die dort eingesetzt werden. Der Luftraum ist seit dem 9. November nicht geschlossen worden. Und zwar weder durch Russland, in der Region über Ain Issa hat Russland eigentlich die Luftkontrolle. Also man kann sagen, bis Ain Issa so ungefähr ist das alles ein Gebiet, das die von der russischen Luftwaffe und der syrischen beherrscht würde. Aber auch bei von Serekani angefangen, diese Gegend dort, das ist ein Gebiet, das unter Kontrolle der US-Luftwaffe ist. Und weder Russland noch die USA haben den bisher sich darum bemüht, irgendwie den Luftraum zu schließen. Innerhalb des besetzten Gebietes betreibt die Türkei inzwischen auch ja, wirklich eine Vertreibungspolitik, einen Bevölkerungsaustausch. Und zwar sind es erstmal noch keine Flüchtlinge aus der Türkei, die dort angesiedelt werden, sondern erstmal werden dort die Familien von den dschihadistischen Söldnern angesiedelt. Das sind Truppen, das sind Kräfte, die vorher im besetzten Afrin oder in Idlib oder so gelebt haben, aber auch nicht von dort kommen. Da sind auch Ausländer, also Iraker und so zum Beispiel dabei. Also erstmal werden sozusagen die zuverlässigsten Dschihadisten angesiedelt. Im nächsten Schritt sollen dann auch Flüchtlinge aus der Türkei dort angesiedelt werden in diesem Gebiet, während eben 300.000 Einwohner dieser Gebiete, vor allem Kurden, Assyrer, Jesiden, aber auch Araber auf der Flucht sind. Und die Türkei beginnt auch, um Teile dieses besetzten Gebietes eine Mauer zu bauen. Also man kann sagen, hier wird die Annexion ganz offen betrieben. Zwar hat Erdogan heute gerade wieder gesagt, wir haben überhaupt nicht vor, hier, also wir verteidigen die territoriale Integrität. Aber während er das sagt, gibt es eine Ausschreibung in der Stadt Urfa für 5.000 neue Polizisten für dieses Gebiet in Urfa, in einer türkischen Stadt. Dort, also die ganzen Verwaltungsstrukturen sind sozusagen in der Hände jetzt von türkischen Bürokraten und einigen Kollaborateuren, die man da vorschiebt. Die Sprachen, die dort jetzt im öffentlichen Dienst und in den Schulen so gebraucht werden, sind nicht mehr, da ist nicht mehr Assyrisch und Kurdisch dabei, sondern Türkisch und Arabisch. Überall weht die türkische Fahne. Selbst die Fahne der Freien Syrischen Armee, also die Fahne, die offiziell diese Söldner gebrauchen, wurde wohl jetzt, habe ich gelesen, untersagt. Also man braucht sie sozusagen jetzt nicht mehr, sondern diese Gebiete werden türkisiert und Ziel ist offensichtlich die Annexion. Ja, und die Türkei geht eben zu einem Low-Intensified Warfare, zu einem Krieg niederer Intensität über. Das Ziel ist es sicherlich, weitere Eroberungen zu machen, die Be Zivilbevölkerung auch in den anderen Gebieten Nordsyriens zu zermürben, zur Flucht zu bewegen, aber eben das Ganze so, dass es aus dem Blick der Weltöffentlichkeit, aus dem Blick der Solidaritätsbewegung und so erstmal raus ist. Und ich denke, an der Stelle sollten wir einfach uns mal ein paar Gedanken machen, eben über den generellen Charakter des, nicht nur des Krieges, des Konfliktes, mit dem wir es hier zu tun haben. Ich sehe hier nämlich auch gerade in der Linken in Deutschland eigentlich, man kann sagen, zwei Linien. Ich sehe auf der einen Seite eine Linie, ich würde mal sagen, das ist ein gewisser Völkerrechtsfetischismus, wie er hier unter anderem von der Teilen der DKP oder eben von Karin Leukefeld in der Jungen Welt und so vertreten wird. Und da möchte ich gegenüber mal stellen eine Linie, ja, ich sag mal, eine leninistische Linie, weil es halt doch die Linie ist, die Lenin auch gerade im Ersten Weltkrieg entwickelt hat für die marxistischen revolutionären Kräfte. Ich meine, so viel erstmal zum Völkerrecht. Das Völkerrecht regelt ja, den Umgang zwischen Staaten und ist als solches sicherlich ein zivilisatorischer Fortschritt. Aber das Völkerrecht kann meiner Meinung nach kein Bezugsrahmen für revolutionäre Bewegungen sein. Und vor allem darf das Völkerrecht nicht über das Recht der Völker auf auf Selbstbestimmung, auf Revolution gesetzt werden. Lenin sprach über den Völkerbund, den Vorläufer der Vereinten Nationen, immer nur von einer internationalen Räuberhöhle. Und ich denke, da ist durchaus einiges dran. Lenins Maßstab für einen Krieg war immer, ja, er war der historische, materialistische Maßstab, nämlich die Frage nach dem Klassencharakter eines Krieges. Ein gerechter Krieg, so hat Lenin immer gesagt, ist ein Kampf, der um Befreiung, um die Festigung und Entwicklung der unterdrückten Klassen und ihrer Interessen geführt wird. Ein gerechter Krieg ist ein Krieg, an dem die Volksmassen beteiligt sind und ein Krieg, der letztendlich nicht nur für die Menschen, die in einer Region kämpfen, wichtig ist, sondern generell auch im Sinne der Unterdrückten weltweit geführt wird. Und ich denke, wir können sagen, dass diese Kriterien eindeutig beim Kampf von YPG, den demokratischen Kräften Syriens und beim Aufbau der Autonomieregion in Nordsyrien erfüllt sind. Wir sehen hier den Zusammenschluss der verschiedenen ethnischen Gruppen und Glaubensgemeinschaften. Wir sehen die führende Rolle der Frauen in diesen Kämpfen, militärisch wie politisch. Wir sehen die Teilnahme sehr großer Teile der Bevölkerung an den bewaffneten Organen. Wir können hier also von einem revolutionären Volkskrieg auch sprechen. Aber wir sehen auch, dass die große Teile der Bevölkerung an der zivilen, an der rätedemokratischen Verwaltung beteiligt sind. Und nicht zuletzt sind sowohl die bewaffneten Kräfte wie die zivilen Strukturen völlig offen für die Beteiligung internationaler, fortschrittlicher und kommunistischer Kräfte. Ich denke, auch das ein wichtiges Kriterium. Und der rein geopolitische Blick mancher sich selbst antiimperialistischer nennender Linker, die es bereits eben für revolutionär halten, überall dort ein Minus zu machen, wo der Imperialismus ein Plus setzt. Dieser Blick ignoriert völlig die Rolle der Volksmassen. Er verkennt die tatsächlichen Dynamiken von Aufständen und von Volkskriegen. Wir haben das nicht nur in Rojava, sondern auch wenn ich mir jetzt anschaue, wie einige Linke zu den Aufständen im Libanon oder im Iran jetzt stehen oder so. Also wir sehen hier wirklich, dass Teile der Linken, Teile der Friedensbewegung auch, muss man sagen, die vertreten hier wirklich die pessimistische Haltung von staatsfixierten Spießbürgern oder von Bürokraten. Es sind Kräfte, die jedes Vertrauen wirklich in die werktätigen Massen, also in die wahren Schöpfer der Geschichte verloren haben oder nie besessen haben oder im schlimmsten Fall sogar eben Angst davor haben. Und ein großer Fehler, den eben diese Wohnzimmer-Geopolitiker auch machen, ist es, dass sie eben immer nur probieren, die Situation anhand der kurz- und mittelfristigen ökonomischen Interessen der imperialistischen Mächte und der Regionalmächte zu analysieren. Und sie vergessen dabei immer eine ganz, ganz wichtige Sache. Sie beachten nicht, dass es dort noch die Revolution als unabhängigen Faktor im Machtkampf der herrschenden Mächte gibt. Die sind so staatsfixiert, die analysieren alles, was wollen die USA, was will Russland, was will Ankara, Damaskus und Teheran. Und das ist ja auch alles richtig und wichtig, aber sie übersehen die. Sie übersehen die Volksmassen. Sie übersehen die Revolution dort. Ich denke, da müssen wir tatsächlich anders rangehen. Ich meine, wenn wir jetzt nur so wie diese Pseudo-Anti-Imperialisten rangehen, dann können wir erstmal sagen, wir machen eine taktische Analyse und in einer taktischen Analyse sehen wir drei Kräfte. Wir sehen die imperialistischen Mächte. Meiner Meinung nach sind das die USA, die NATO und Russland. Einige dieser sogenannten Linken hier klammern aus unerfindlichen Gründen Russland aus und sagen, die sind ja nicht die sind nicht imperialistisch und verweisen auch aufs Völkerrecht und sagen, die sind ja hier mit Einladungen von Assad. Damit haben sie recht, natürlich, aber für den Charakter des Krieges ist das nicht entscheidend. Natürlich, es ist entscheidend, wenn ich das Völkerrecht als Maßstab anlege, dann kann ich sagen, die USA haben nichts verloren in Syrien, haben sie meiner Meinung nach auch nicht, aber Russland ist ja dort ganz legitim, Das ist der Maßstab des Völkerrechts. Der Maßstab der revolutionären Kräfte ist ein anderer und der sagt, dieser Krieg ist eben auf beiden Seiten ein imperialistischer Krieg, weil hier beide Hauptkräfte, Russland und USA, imperialistisch sind. Aber das sozusagen, wir haben, wenn wir sagen, drei Kräfte, wir haben die imperialistischen Mächte, wir haben dann die Status Quo-Mächte, bezeichnet sie immer die kurdische Bewegung dort, also die örtlichen, regionalen Mächte, also das syrische Regime, die Türkei und den Iran, die alle hier auch verwickelt sind. Und wir haben als dritte Kraft eben oder die demokratischen Volkskräfte des Mittleren Ostens, die Frauen, die Jugend, die unterdrückten Völker und Religionsgruppen, die Arbeiter und die Rojava-Revolution als Avantgarde der revolutionär-demokratischen Bewegung in der ganzen Region. Ich denke, man muss auch immer sagen, in der ganzen Region, wir dürfen hier nicht so eng nur auf Rojava oder Nordsyrien schauen. Und in einer taktischen Analyse gehen alle diese verschiedenen Kräfte untereinander Beziehungen ein und man kann sagen, fast jeder hat hier auch schon auf jeden anderen irgendwann mal in diesem Krieg geschossen, um sich dann wieder mal mit ihm zu verbünden. Aber wenn wir eine strategische, also eine langfristige Analyse vornehmen, dann sehen wir, es gibt eben nicht nur diese drei Kräfte, sondern es gibt eigentlich nur zwei Linien in dieser Auseinandersetzung. Die kurdische Bewegung, also die Anhänger von Abdullah Öcalan, sagen, es gibt die Linie des Kampfes der demokratischen Moderne gegen die kapitalistische Moderne. Unsere Freunde aus dem Internationalen Freiheitsbataillon oder der Internationalistischen Kommune sagen lieber, sie reden lieber davon, von der Linie Sozialismus und Kapitalismus. Und ich denke, man kann sich auf jeden Fall darauf einigen, es geht um Revolution oder Konterrevolution. Wir müssen die Revolution im Mittleren Osten als Ganzes betrachten, mit Rojava als Besonderem und die Perspektive eines unabhängigen und demokratischen Syriens. Das wäre nämlich ein Bollwerk gegen die Politik des Imperialismus in der ganzen Region. Der demokratische Konföderalismus, der in Rojava eben verwirklicht wird, strahlt ja jetzt schon auch auf andere Teile des Mittleren Ostens aus. Man kann sagen, dieser demokratische Konföderalismus zeigt, dass er das Potenzial hat, eben nicht nur die verschiedenen Volksgruppen, Religionsgemeinschaften, Glaubensgemeinschaften zu einigen, sondern damit hat er eben auch das Potenzial, diese seit einem Jahrhundert praktizierte Politik des Teile und Herrsche, dieses gegeneinander Aufhetzen der Volksgruppen, der ethnischen Gruppen durch den Imperialismus und durch die Regionalmächte zu beenden. Und erstmals, seitdem im Ersten Weltkrieg im Sykes-Picot-Abkommen eben hier die Grenzen künstlich gezogen wurden, erleben wir, dass Kurden, Araber, Assyrer, Turkmenen und andere gleichberechtigt Seite an Seite hier gegen Imperialismus und Faschismus kämpfen. Und wir erleben, dass seit 7 Jahren bis zu 5 Millionen Menschen unter dem System der demokratischen Selbstverwaltung leben, sich in Räten organisieren, ihre Geschicke selbst bestimmen. Wir erleben, wie das eben ausstrahlt, wie es ausstrahlt, ja, in die Türkei rein, in den Iran rein, nach Schengal oder, wenn wir jetzt gesehen haben, in den ersten Tagen der Antikriegsdemonstration, wenn gleichzeitig hier in Tel Aviv und in Ramallah Leute auf die Straße gehen. Für die Verteidigung von Rojava, dann sehen wir das also auch hier. Kräfte, die auch hier durch Mauern geteilt sind und so, aber dass also sowohl hier in Israel wie auch in Palästina fortschrittliche Kräfte selbst darin eine Perspektive sehen. Und dann sehen wir, welche Ausstrahlung dieses ganze Projekt hat. Und dann, denke ich, erkennen wir, um was es hier langfristig strategisch geht. Wir haben nämlich eine strategische Gegnerschaft aller imperialistischer Mächte und aller Status-Quo-Mächte, also der regionalen Vormächte gegen die Revolution. Und diese Mächte sind sich einig, dass sie eben den türkischen Faschismus als Hammer nutzen wollen zur Zerschlagung der Rojava-Revolution, die ihnen allen eben ein Dorn im Auge ist. Und wenn wir diese strategische Analyse haben, dann erscheint auch Trumps chaotische Politik gar nicht mehr so chaotisch, sondern aus strategischer Sicht macht die dann nämlich wieder Sinn. Natürlich, kurzfristig hat Trumps Politik dazu geführt, dass die USA gegenüber Russland Positionen aufgegeben haben und dass die USA auch im Mittleren Osten bis nach Israel rein und so einen Vertrauensverlust erlitten haben, nicht mehr als zuverlässiger Bündnispartner gelten. Aber das ist eben ja, ein taktischer Verlust. Aber längerfristig das strategische Ziel, hier eben eine revolutionäre Bewegung zu zerschlagen, das rechtfertigt aus Trumps Sicht auch so einen taktischen Rückzug. Nun mögen einige sagen, ja, aber das war doch die Allianz der USA mit den demokratischen Kräften Syriens. Ja, das war eine taktische Allianz, die aus der Not heraus geboren wurde. Es ging den USA darum, den unkontrollierbar gewordenen IS wieder einzuhegen. Also eine dschihadistische Gruppe, an deren Entstehung die USA oder die US-Politik ja auch nicht ganz unschuldig war und die man sehendes Auges erstmal sehr lange zugelassen hat. Ja, und es ging in den USA darum, auch den iranischen Einfluss auch in Syrien ja, zurückzudrängen oder zumindest zu verhindern, dass hier dieser Einfluss in Form schiitischer Milizen noch weiter zunimmt. Die Kräfte, auf die die USA zuerst gesetzt hatten, sunnitische Kräfte, zeigten sehr schnell, dass sie ja, sunnitisch-dschihadistische Kräfte waren und ja, zum Teil selber in den IS übergingen oder auf jeden Fall nicht in der Lage waren, ordentlich dagegen zu kämpfen. Deswegen haben die USA erstmal diese taktische Allianz gewählt mit den SDF, damals nach Kobani. Sie haben aber die ganze Zeit schon probiert, die SDF ja, zu pazifieren, zu unterwerfen, zu spalten. Sie wollten sozusagen die revolutionären Flügel rausdrängen. Sie haben versucht, mit Hilfe Saudi-Arabiens, mit auch saudischer Gelder, Teile der SDF, arabische Teile der SDF zu kaufen, zur Spaltung zu bringen. Sie probieren es auch immer noch weiter, gerade in der Region Deir ez-Zor, wo die Ölquellen sind und so. Sie haben immer wieder versucht, die SDF in Konfrontation mit pro-iranischen Kräften zu treiben, aber all das hat eben nicht geklappt. Weil die SDF und die Autonomieverwaltung eben immer versucht haben, ihren dritten Weg zu gehen und sich hier nicht eben, sie haben gesagt, klar, wir sind bereit, mit dieser oder jenen Regionalmacht oder imperialistischen Macht zu kämpfen, solange es unseren Interessen auch nützt, auch wenn es dann vielleicht eine gewisse Interessenüberschneidung mit denen gibt. Aber wir sind keine Söldner für irgendwen. Und wir erleben heute, dass die USA, auch die NATO, wieder anfangen, ihr ursprüngliches Konzept aufzunehmen, nämlich wieder auf sunnitisch-dschihadistische Gruppen zu setzen. In der ersten Phase des Krieges war es eben nicht möglich, diese Kräfte ordentlich zu führen. Zu einem, was als freie syrische Armee auftrat, waren 1000 verschiedene kleine Milizen mit eigenen Warlords. Doch heute erleben wir ja, dass es der Türkei tatsächlich gelungen ist, aus den Resten dieser freien syrischen Armee, nebst Resten von IS, Al-Qaida und anderen, eine ja, von der Türkei gesteuerte syrische Nationalarmee aufzubauen, die aber offiziell die politische Vertretung von ETILAF, die militärische Vertretung von ETILAF ist, also von dem Bündnis syrischer Revolutions- und Oppositionskräfte. Und dieses Bündnis wird von der Bundesregierung, von der US-Regierung und anderen als einzige legitime Vertretung Syriens angesehen und hat in der Chausseestraße ein Verbindungsbüro, das übrigens bis vor ein paar Monaten vom Auswärtigen Amt noch bezahlt wurde. Und die haben eine selbsternannte Regierung auch mit einem Verteidigungsminister, der offiziell der Chef von diesen Dschihadistentruppen jetzt hier ist. Ja, aus Sicht der NATO, muss man sagen, ist jetzt auch wirklich nicht so das Problem. Die USA haben sich ein bisschen zurückgezogen, besetzen jetzt nur noch die Ölfelder und dafür rückt jetzt eine NATO-Armee mit ihren dschihadistischen Fußtruppen vor. Wenn es darum geht, iranischen Einfluss zurückzudrängen, dann sind dschihadistische Kopfabschneiderbanden vermutlich besser geeignet als YPG und YPJ, die halt immer auf Ausgleich bedacht sind, die ja auch eine Partnerorganisation in Rojilat, Ostkurdistan im Iran haben, auch dort probieren, was zu erreichen, aber drum auch immer wieder Rücksichten natürlich nehmen müssen auf diese schiitischen Kräfte oder eben gerade auch beim Kampf um Afrin sogar zum Teil Seite an Seite mit diesen Kräften gekämpft haben. Drum, wir müssen wirklich sehen, diese dschihadistischen Söldnertruppen sind NATO-Söldner und es sollte uns nicht weiter erstaunen. Ich meine, Afghanistan in den 80er Jahren, Bosnien in den 90er Jahren, Libyen 2011, immer fanden wir Al-Qaida und ähnliche Kräfte als Fußtruppen der NATO, denen man sich bediente, die man dann aber, wenn sie wieder unkontrolliert wurde, auch mal wieder kurz mal bombardierte, einsperrte und dann wieder rausholte, wenn man sie auch wieder brauchte. Ja, so viel zur NATO. Was ist mit Russland? Und ich denke, wir können sagen, Russland ja, spielt ein doppeltes Spiel. Sowohl gegenüber Damaskus, wie auch gegenüber Rojava. Russland nimmt Positionen ein, die die USA geräumt haben. Und Russland setzt heute die Politik fort, die im Ersten Weltkrieg mit Sykes-Picot, mit dem imperialistischen Teilungsplan zwischen Frankreich und Großbritannien begonnen wurde. Russland spielt heute die Teile- und Herrschepolitik, die die anderen Mächte vorher gespielt haben. Moskau stellt sich als Advokat der Kurden dar. Betont immer wieder das, auch gegenüber Damaskus. Aber es fällt auf, ja, es geht um Kurden und es geht nur um die kulturellen Rechte der Kurden. Auch Russland hat kein Interesse an einer multiethnischen demokratischen Konföderation. Es wird im Gegenteil immer wieder Druck ausgeübt, dass es heißt, ihr dürft nur die kurdischen Interessen vertreten. Ja, es geht um ein paar kulturelle Rechte. Russland versucht, die Kurden mit ein paar kulturellen Rechten abzufinden und versucht eben gleichzeitig auch die Rojava-Revolution zurückzudrängen und nimmt dafür als Knüppel auch die Drohung der türkischen Angriffe. Und wir haben es leider jetzt auch in den letzten Wochen erlebt, wie YPG, YPJ, SDF Stück für Stück auch hier, ja, ich muss mal sagen, auch Souveränität opfern mussten, weil einfach Russland sich weigerte, hier den Luftraum dicht zu machen oder Luftunterstützung für die Verteidigungskräfte einschließlich der syrischen Armee zu geben. Auch gegenüber Damaskus spielt Moskau hier, denke ich, keine ehrliche Politik. Moskau ist bereit, weitere Teile syrischen Staatsgebietes an die Türkei zu geben. Sie haben Afrin gegeben. Sie haben zuerst, gut, da hat Moskau noch nicht mitgeredet, da war es die USA. Aber zuerst wurde ja dieses Gebiet 2016 schon von der Türkei und ihren Verbündeten besetzt. Dann der Angriff auf Afrin war nur möglich, weil Russland grünes Licht gegeben hat. Russland hat dort völlige Luftraumkontrolle, aber sie haben grünes Licht gegeben. Und auch der Angriff jetzt eben auf die anderen Gebiete östlich des Euphrat waren wieder nur möglich mit grünem Licht aus Russland. Russland verkauft hier wirklich die territoriale Integrität Syriens für eigene, ja, strategische Pläne. Das Ziel ist es, die Türkei ja vielleicht nicht aus der NATO rauszuziehen. Auch Putin ist klar, dass das unrealistisch ist, aber die Türkei als eine Art trojanisches Pferd Russlands in der NATO zu nutzen. Und solange die Türkei in Syrien militärisch verwickelt ist, ist sie auch abhängig von Russland. Und das wiederum, das nutzt Russland einfach aus. Aber das kann nicht, denke ich, im Interesse der syrischen Regierung sein, deren Gebiete hier ja eben auch geopfert werden. Nun ist die Frage, was ist denn momentan die Haltung von Damaskus? Wir haben schon gehört, es gab dieses Abkommen, jetzt dieses Verteidigungsabkommen. Ja, sehr viel mehr gibt es leider noch nicht. Man muss sagen, dieses Abkommen ist erstmal absolut positiv, dass dort jetzt gemeinsam gekämpft wird und die Verteidigung Syriens, ganz Syriens, ist erstmal auch das Vorrangige, denn alles Weitere, es wird keine Autonomie geben, es wird kein Regime mehr geben und so, wenn jetzt hier die Türkei weiter fortreiten kann. Also das ist erstmal das Wichtigste und diese gemeinsame Verteidigung kann natürlich die Vorbereitung sein für eine politische Einigung. Bisher wurde so eine politische Einigung übrigens auch verhindert, sowohl durch die USA wie auch durch Russland. Mal die einen, mal die anderen haben immer wieder probiert, eigentlich Verhandlungen, echte Verhandlungen zwischen der Rojava-Selbstverwaltung und Damaskus zu verhindern. Aber auch die Angebote, die momentan aus Damaskus kommen, sind nicht wirklich ehrlich. Da gab es kürzlich einen Aufruf an die SDF, der syrischen Armee beizutreten. Aber es war ein Aufruf, der darauf rauslief, tretet individuell bei. Und die SDF haben gesagt, nee, das kommt nicht in Frage. Wir wollen hier, wenn dann als eine Armeegruppe eingegliedert werden, also eine 5. syrische Armee, die für den Grenzschutz unserer Gebiete zuständig ist. Ich meine, ihr könnt euch ein bisschen das vorstellen wie in Land and Freedom, diese Diskussion, als dort die Milizen der PUM dann in die republikanische Armee eingegliedert werden sollten und so. Es ist einfach auch so, muss man sagen, die SDF wären auch nicht kampfkräftig, wenn sie jetzt einfach individuell in die syrische Armee, die ja nach einem ganz anderen Prinzip einer normalen bürgerlichen Armee funktioniert, eingegliedert werden. Die SDF sind so erfolgreich, weil sie eben ja eine demokratische Volksarmee, eine Volksmiliz auch sind. Und also drum rein aus verteidigungstechnischer Sicht wäre es also schon negativ, aber es wäre natürlich auch die Kapitulation, also wenn man einfach individuell dort eintritt. Es gibt ein Vorbild für so einen Beitritt als kollektiver Kampfverband, und zwar in Schengal. Die dortigen esidischen Verteidigungseinheiten, die gleiche Ideologie teilen wie YPG und YPJ, die auch an Abdullah Öcalan und seinen Ideen orientiert sind, die sind inzwischen offizieller Teil der irakischen Streitkräfte. Also sie zählen offiziell, muss man sagen, zu den Hashd al-Shaabi, den Kräften der Volksmobilisierung, die sonst nur aus pro-iranischen, schiitischen Milizen eigentlich besteht, aber die offiziell eben auch Teil der irakischen Streitkräfte sind, aus Bagdad finanziert werden. Und diese esidischen Verteidigungseinheiten, oder Verteidigungseinheiten des Schengen, also heißen sie ja, die werden heute aus Bagdad besoldet, haben aber eigentlich ihre weitgehende Autonomie in Schengal, können dort also selbstständig die Verteidigung der esidischen Orte gestalten. Also es gibt einen Präzedenzfall, dass es möglich ist, eine, ja, ich sag mal, an Öcalan orientierte Militärverband hier einzugliedern in eine größere Armeestruktur, aber eben unter Wahrung weitgehender Autonomie und eigenem Kommando. Man muss sagen, auch wenn die syrische Regierung weiterhin ihre engstirnige, ihre arabisch-chauvinistische Haltung vertritt, dann wird sie am Ende größere Teile Nordsyriens verlieren. Sie wird auf Dauer das Problem mit den Dschihadisten an ihren Grenzen oder in ihrem Land haben. Sie wird längerfristig wird Syrien zu einem türkischen Satellitenstaat werden. Also ich glaube nicht an einen Gesinnungswandel der Baas-Partei, Leute. Oder dass die plötzlich sich von Demokratie und Föderalismus überzeugt zeigen. Aber sie müssen einfach erkennen, wie die Machtverhältnisse sind. Das ist sozusagen die Chance, mir ranzukommen. Ja, und die SDF sind eben auch nicht bereit, sich hier mit Haut und Haaren jetzt dem Regime und Russland zum Fraß vorzuwerfen. Viele fragen, warum arbeiten die SDF denn in einigen Gebieten immer noch mit den USA zusammen und beteiligen sich eben an dieser sogenannten Besetzung der Ölfelder. Da muss man sagen, das eine ist, die USA, die haben ja einen Rückzug vom Rückzug gemacht und sind dann doch wieder mit 800 bis 1000 Leuten da, aber jetzt eben vor allem bei den Ölfeldern. Die USA sind also hier in diesem Gebiet überall noch vertreten. Ölfelder finden wir hier und vor allem hier bei der Sierra Leone. Dort sind die wichtigsten Ölfelder Syriens. Es sind Ölfelder, die es nicht wert sind, einen großen Krieg zu führen. Das sind Ölfelder, die sind nur für diejenigen wichtig, ja, die Syrien haben wollen, die in Syrien was aufbauen wollen. Dafür sind diese Ölfelder überlebenswichtig. Aber das sind jetzt keine Ölfelder, wegen denen irgendeine imperialistische Macht Syrien überfallen würde. Dafür ist da zu wenig Öl. Aber für Syrien sind diese Ölfelder sehr, sehr wichtig. Und Trump hat ja gesagt, klar, wir wollen die Ölfelder besetzen. Er hat dann noch irgendwann hinzugefügt, naja, damit der IS nicht drankommt. Aber es geht ihm auch darum, damit jetzt auch andere nicht drankommen, damit die syrische Zentralregierung nicht drankommt. Und bei derer er so auf der anderen Seite des Euphrat, also hier in dem Gebiet, steht also jetzt gar nicht so sehr die syrische Armee, sondern vor allem iranische Milizen. Also die also dort nur darauf warten, eigentlich ihrerseits zu den Ölfeldern vorzustoßen. Jetzt ist die Frage, warum beteiligen sich jetzt ja, die SDF an der Besetzung der Ölfelder? Nun zum einen, sie hatten die Ölfelder ja vorher schon. Sie sagen auch, wir wollen diese Ölfelder nicht privatisieren und verkaufen. Die sind Eigentum aller Syrer. Aber es ist eine Verhandlungsmasse. Es ist eine Verhandlungsmasse bei den Verhandlungen mit dem Regime. Und sie sagen halt, jahrzehntelang wurde diese Region auch mit den Ölfeldern kolonial ausgebeutet. Die Menschen, die dort lebten, hatten nichts. Bis 2011 hatten sie nichts von diesem Öl. Es wurde abgepumpt, aber die Menschen in Nordostsyrien hatten eben nichts davon und jetzt wollen sie ihren Teil. Das andere Ding ist, die USA sind so oder so erstmal da und besetzen das. Und was sollen die SDF machen? Sollen sie sagen, wir ziehen uns jetzt zurück, wir überlassen die Ölfelder ganz den USA? Also es ist besser, erstmal dort zu bleiben, sicherlich. Aber natürlich mit der Perspektive, die USA müssen irgendwann mal weg. Es muss eine Einigung mit Damaskus getroffen werden. Das haben jetzt auch in den letzten Tagen wieder also führende Politiker der Autonomieregion, aber auch führende Kommandanten in den Kandilbergen, kurdische Kommandanten wiederholt, haben gesagt, der Schlüssel für eine Lösung muss in Damaskus liegen. Wir müssen hier eine Einigung finden mit Damaskus. Es geht eben darum, also hier eine Einigung von Syrern mit Syrern zu finden, ohne diese imperialistischen Mächte, die ja jetzt auch bei ihrem Verfassungskomitee, das gerade wieder läuft, eben Nordsyrien, Rojava, komplett aussperren. Da sitzen dann also Dschihadisten und Baas-Parteileute gegenüber und können sich natürlich erwartungsgemäß auf nichts einigen. Ja, wo stehen wir jetzt? Ich denke, wie es die Genossin der Roten Hilfe International schon sagte, der Prozess ist noch erstmal sehr offen. Die Revolution ist in großer Gefahr, aber es ist nicht aussichtslos. Es gibt auch Chancen. Erinnern wir uns, als Ende 2014 Kobani fast eingenommen wurde vom IS, öffnete aber der Kobani-Widerstand den Weg zu einem Prozess, der nicht nur zur Niederlage des IS führte, sondern auch dazu, dass die Demokratische Föderation sich auf ein Drittel oder Viertel des syrischen Gebietes ausdehnen konnte. Also aus jeder Gefahr kann auch Chancen entstehen. Der Krieg hat jetzt schon dazu geführt, ja, dass, sage ich mal, die Gespräche zwischen Rojava und Damaskus intensiviert werden. Also etwas, was ja auch die ganze Zeit das Ziel war. Noch läuft die Selbstverwaltung auch weiter. Also auch wenn dort syrische Militärs sind, es geht alles erstmal weiter wie bisher. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass es natürlich einen scharfen politischen Kampf geben wird. Also primär ist erstmal die Abwehr der Invasion. Aber die syrische Regime wird natürlich seine gestärkten Positionen zu nutzen wollen. Und ich denke, da sind ein paar Knackpunkte, zum Beispiel die Frage des Wehrdienstes, die Gefahr, dass die syrischen Truppen jetzt Druck machen, dass die Menschen im wehrpflichtigen Alter jetzt in die syrische Armee gehen. Die ist erstmal groß. Und ein anderer Knackpunkt wird sein das Schulsystem. Ja. Bisher also in Nordsyrien, Rojava, wurde in den letzten 7-8 Jahren ein eigener Lehrplan entwickelt, in den Sprachen der Menschen vor Ort, mit starkem Schwerpunkt auch eben die Rechte der Frauen, die Geschichte der Frauen. Chauvinistische Inhalte wie im offiziellen Lehrplan der syrischen Regierung wurden rausgestrichen. Das Problem ist, dieser Lehrplan wird von Damaskus nicht anerkannt. Und hier ist natürlich auch die Gefahr, dass einfach Damaskus hier, ohne einen Schuss abzugeben, einfach sagt, naja, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt wieder unser Curriculum, unseren Lehrplan, dann erkennen wir das auch an und ihr könnt danach auch in Damaskus oder in Aleppo studieren oder dort einen Job finden. Oder ihr macht halt weiter wie bisher, aber dann habt ihr keine Chance, außerhalb eurer Autonomiezone im restlichen Syrien mit eurem Abschluss irgendwo einen Job zu finden. Also ich denke, das sind einfach so Wege, wo ein politischer Kampf einfach ansteht. Oder wenn Damaskus raffiniert ist, sie werden wirklich dann keinen Schuss abgeben. Sie werden nicht plötzlich anfangen, hier die Vertreter der Selbstverwaltung zu verhaften, sondern sie werden schauen, dass sie Geld reinpumpen in ihre eigenen Institutionen in Nordsyrien, dass sie plötzlich zeigen, hey, unser Kommunalservice ist besser als der Selbstverwaltung, weil sie dann viel Geld reinstecken. Allerdings wäre das ein politischer Kampf, den die Selbstverwaltung gewinnen kann. Den sie ja jetzt auch schon in den letzten 7 Jahren gewonnen hat. Die offiziellen Institutionen von Damaskus bestanden ja immer weiter. Die hatten ihre Behörden noch. Aber es ging keiner mehr zu deren Gerichten in Nordsyrien. Oder wer endlich mal wollte, dass die Straße vor seinem Haus repariert wurde, der stellte keine Anträge mehr an die offiziellen Kommunalbehörden, wo es eine Bürokratie versandete, sondern der ging zu seiner Kommune und sagte, was los ist, und die Leute haben es zusammen angepackt. Aber es wird kein einfacher politischer Kampf. Und wie gesagt, der Krieg geht ja auch noch weiter. Und drum, uns muss einfach klar sein, es gibt hier zwei Fronten. Die militärische Front, da können wir nichts tun. Gut, der eine oder andere mag sich entschließen, noch runterzugehen und so und zu kämpfen. Aber es gibt die andere Front, die politische Front. Und ich denke, das ist das ganz Entscheidende. Das sind wir. Das sind wir in den USA, in Europa, weltweit, die eben die Solidaritätsbewegung aufbauen müssen, den Druck auf unsere eigenen Regierungen verstärken. Wir müssen hier die zweite Front bilden. Wir müssen die Stimme der Menschen aus Rojava, aus Nordsyrien sein. Und unser täglicher Widerstand, der stärkt nämlich gleichzeitig die Verhandlungspositionen der Rojava-Revolution innerhalb Syriens und auch international. Ich denke, da haben wir wirklich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und Verantwortung, und da sollten wir einfach anknüpfen. Ja, danke.